UNIFIL, so heißt die Friedenstruppe der Vereinten Nationen, die seit Jahrzehnten im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon im Einsatz ist. Auch die deutsche Bundeswehr macht bei dieser Mission mit. Ende August läuft allerdings das Mandat für diese Friedensmission aus. Und ob dieses Mandat verlängert wird, ist fraglich. Viele sagen nämlich, die UNIFIL-Mission sei zu teuer. Und die UN-Blauhelme seien bei der Entwaffnung der Hisbollah-Miliz gescheitert, weil sie nur als Beobachter vor Ort seien. Über den Nutzen und die Grenzen von Friedensmissionen überhaupt habe ich vor der Sendung mit Dr. Karina Mross gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin beim EIDOS, dem German Institute for Development and Sustainability, also dem Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit. Und ich habe sie zunächst mal ganz pauschal gefragt, was Friedensmissionen eigentlich bewirken können.
Das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was das Mandat der Friedensmission ist. Klassischerweise würde man erwarten, dass sie zu Frieden beitragen, den Frieden sichern können. Und hier ist die Wirksamkeit tatsächlich auch sehr klar belegt. Wenn sie das entsprechende Mandat haben, wissen wir, dass sie zum einen den Wiederausbruch von Bürgerkriegen verhindern können, generell die Zahl der Todesopfer, also sowohl Zivilbevölkerung als auch auf militärischer Seite insgesamt verringern können und die Ausbreitung von Gewalt in angrenzende Regionen eindämmen können. Also da wissen wir aus der Wissenschaft, dass sie tatsächlich sehr wirksam sind.
Nun gibt es ja ganz grob zwei Arten von Friedensmissionen. Da gibt es die traditionellen mit UN-Blauhelmen, die den Waffenstillstand überwachen und die Bevölkerung schützen, so wie das im Libanon geschehen ist. Oder es gibt sogenannte multidimensionale Missionen, die den Frieden auf mehreren Ebenen sichern sollen. Wie sehen denn solche Friedensmissionen aus? Wer geht da alles in die zu befriedende Region?
Solche multidimensionalen Missionen, die es in den letzten Jahrzehnten zunehmend gab, kombinieren militärische Akteure mit Polizeikräften, aber auch zivilen Akteuren, die vor Ort zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit fördern sollen, staatliche Institutionen stärken sollen, sodass der Staat, aber auch vielleicht Konfliktursachen in ihrer Breite angegangen werden. Da militärisch Missionen natürlich akute Gewalt eindämmen und verhindern können, aber das ist langfristig natürlich nicht ausreichend, um wieder Frieden herzustellen. Und hier geht es eben darum, bei diesen multidimensionalen Missionen dem gerecht zu werden und zu sagen, ja, wir haben hier eine sehr komplexe Problemlage, gerade bei einem innerstaatlichen Konflikt, wo diese Missionen eingesetzt werden. Und hier müssen wir eben auch umfassend dazu beitragen, auch Konfliktursachen anzugehen und einen Wiederausbruch eben zu verhindern.
Nun sind ja die Konfliktparteien oft nur eingeschränkt bereit, Friedensmissionen zu unterstützen, wenn überhaupt. Wie geht man damit um bei solchen Friedensmissionen?
Ja, generell, sagen wir, klassischerweise werden Missionen eingesetzt, wenn es schon zu einem Waffenstillstand gekommen ist, vielleicht Friedensverhandlungen anvisiert sind. Und hier kann eine Friedensmission eine neutrale Macht darstellen, die allen Seiten eine gewisse Sicherheit gibt, dass zum Beispiel, wenn sie zustimmen, dass sie ihre Kämpferinnen entwaffnen, dass dann nicht die andere Seite das ausnutzt und durch Waffengewalt die Macht, die alleinige Macht erlangt. Hier kann eine UN-Friedenstruppe sicherstellen, okay, hier gibt es eine neutrale Macht, die im Zweifel auch einsatzfähig ist, einzugreifen, wenn jetzt zum Beispiel ein Akteur zu den Waffen greift und eben ein erneutes Aufflammen des Konfliktes verhindern kann.
Haben Sie ein Beispiel für eine Friedensmission, die wirklich erfolgreich gewesen ist?
Kommt natürlich immer darauf an, wie man Erfolg definiert, in welchen Bereichen. Aber eine Mission, die ich durchaus so betiteln würde, wäre die UN-Friedensmission in Liberia. Nach Ende des Zweiten Bürgerkrieges in 2003 war es ein sehr komplexer Konflikt mit verschiedensten Rebellengruppen. Und hier war es eben sehr wichtig, allen verschiedenen Mächten im Land zu signalisieren, Waffengewalt wird nicht erneut passieren, sondern es müssen jetzt demokratische Wege gefunden werden, um mit Konflikten umzugehen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Auch weil über die rein militärische Präsenz hinaus auch sehr breit Unterstützung geleistet wurde für den Aufbau des Rechtsstaats, für politische Institutionen, für die Wahlen zum Beispiel, aber auch wirtschaftlichen Wiederaufbau.
Auch für die Ukraine wird ja eine Friedensmission erwogen, wenn man denn mal so weit ist, dass die da tätig werden könnte. Unter welchen Voraussetzungen halten Sie eine solche Friedensmission in der Ukraine für erfolgversprechend?
Ja, die Mission, über die ich gerade gesprochen habe, fanden alle nach einem Bürgerkrieg statt. Das heißt, nach einem Konflikt innerhalb eines Landes. In der Ukraine haben wir natürlich den Fall, dass hier zwei verschiedene Staaten aufeinandertreffen. Das ist allerdings auch der Ursprung von Friedensmissionen. Die ersten Friedensmissionen waren auch in so einer Situation aktiv. Allerdings waren das häufig eher Beobachtermissionen für einen Waffenstillstand oder haben nicht sehr stark bewaffnet eine Pufferzone gesichert. Ich glaube, dass in der Ukraine schon eine starke Abschreckungsmacht vorhanden sein muss, dass glaubhaft erneut Gewalt gerade auch von Seiten des Aggressors verhindert werden kann und dass das dann tatsächlich einen wichtigen Beitrag zur Befriedung der Region leisten kann.
Sagt Dr. Carina Mross, Politikwissenschaftlerin beim EIDOS, dem German Institute for Development and Sustainability, also dem Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit. Vor der Sendung haben wir über den Nutzen und die Grenzen von Friedensmissionen gesprochen.